Okay, also ich denke, wir fangen dann an. Geplant sind jetzt 3 vorangemeldete Talks und 2 Spontanmeldungen. Wir haben zuerst den Talk von Tobias Wendorf, Silbentrennung für Straßennamen. Dann haben wir den Herrn Arndt Brennschede mit Verkehrsausschätzung aus statistischen Modellen. Und dann den Ludwig Baumgart, Beweg ist, braucht OpenStreetMap. Wir fangen an mit Tobias, bitteschön.
Genau, ja, guten Morgen. Ja, mein Name ist Tobias Wendorf, wie schon gesagt wurde, und ich bin Student der Geografie an der Ruhr-Universität Bochum. Und bin kurz vor meiner Bachelorarbeit, so mittendrin mehr oder weniger, aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ich beschäftige mich hauptsächlich mit gedruckten Karten. Ich habe ein Gewerbe und berate da Verkehrsunternehmen, die von amtlichen Karten, oder nicht nur Verkehrsunternehmen, alle möglichen Unternehmen, die von amtlichen Daten auf OpenStreetMap oder öffentliche, einfach auf OpenStreetMap umsteigen wollen. Das ist nicht der Hauptkern. Hier hängt schon ein paar Tagen eine Karte. Vor 2 Jahren kam ein Unternehmer auf mich zu und wollte halt umsteigen. Auf OpenStreetMap-Daten, und dann hatte ich die beraten, wie könnte man es denn vernünftig machen, dass die ganzen Daten schön aussehen. Und als einer der Kernpunkte hatte ich herausgestellt, dass die Beschriftung natürlich für solche Karten essentiell ist. Da war die kartografische Herausforderung gegenüber der Map, der vorhandenen Renderer halt, dass die Platzierung der Schrift möglichst sinnvoll sind, dass alle Straßennamen dargestellt werden, weil die Karten aufgrund der Aussagenqualität eine besondere Informationswirkung hatten, und dass ein Zusammenspiel mit den anderen vorhandenen Labels geben soll, also Beschriftung von Haltestellen oder von POIs. Und das Problem ist halt bei Metnic, beim Map-Server und auch bei kommerziellen Produkten ist, dass oft zu wenig Platz für den ganzen Straßennamen da sind und dass manche Labels oder Straßennamen deswegen wegfallen und man manchmal auch keine Information, also kein Feedback bekommt, welche weggefallen sind. Und die gängigen Methoden kennt man ja, es werden die Wort- und Zeichenabstände verkleinert. Wir hatten gestern das oben im Talk gehabt, dass Kerning angewendet wird, mal werden Sachen gesperrt, mal ein bisschen erweitert. Die Schriftgrößen werden verkleinert, dadurch wird natürlich das ganze Kartenbild unruhig und alles mögliche an anderen Funktionen. Da hat man uns das, also hier sieht man so eine Karte jetzt, da sieht man halt schon, das ist vom Regionalverband Ruhr, das ist Stadtplanwerk, im Maßstab 1 zu, Entwurfsmaßstab 21.000, da sieht man halt, dass die verschiedenen Straßennamen nicht wie bei OSM wiederholt sind oder getrennt sind, sondern die schön groß, prägnant auf der Straße, und sie haben, sind halt getrennt. Also es ist nicht so, also Hermannstraße ist zum Beispiel Hermann getrennt Straße. Und da hat man halt überlegt, wie könnte man das Ganze machen? Es gibt im, in Tech gibt es einen Silbentrennungsalgorithmus, den habe ich schon auf dem Dante-Treffen im Herbst, da kann man nach googeln einfach, habe ich den genauer erklärt. Wir haben da verschiedene, wir haben eigentlich alle möglichen Wörter aufgelistet. Das Ganze wird statistisch ausgewertet, dass man das auf verschiedene Wörter nachher anwenden kann. Also ich gehe mal gleich auf ein Beispiel ein. Gängige Straßenabkürzung, das heißt, man verkürzt schon mal die ganzen Straßen. Das heißt, die ganzen Straßen, genau. Die Endungen sind relativ identisch bei den ganzen Straßen. Das sind ein paar hundert, ich habe nicht alle aufgelistet. Es gibt noch verschiedene andere Endungen zum Beispiel, die kann man entweder trennen oder kürzen. Da müsste man vorher eine Wortliste, eine Liste erstellen, wo das einmal gemacht wird, und das kann man auf alles anwenden. Natürlich ist nur auf dem deutschen Markt, das war uns halt das Hauptanliegen. Hier kurz ein kleiner Einblick in die Abkürzungsregeln. Guckt man halt, welcher Buchstabe kommt nach der ersten Trennung. Wenn man zum Beispiel Namen abkürzen will, wie Wilhelm, prüft man, was ist nach der ersten Trennung? Kommt ein Konsonant, ist ein H, übernimmt man das, kommt ein Vokal, wirft man weg und so weiter. Es läuft dann für alle Sachen durch, und dann habe ich hier zum Beispiel die Wilhelm-Dressing-Straße als Beispiel. Da sieht man dann, dass am Ende so eine Liste rauskommt mit 6 verschiedenen Einträgen. Die sind dann sortiert vom optimal nett, also schöneren Eintrag bis runter halt zum nicht so schönen Eintrag. Weil man gibt noch so Regeln vor, man möchte minimal 4 Buchstaben pro Trennstrich haben, und das wirkt sich halt darauf aus, dann wie es dann nachher in der Karte dargestellt wird. Also man hat durch diese Abkürzung nachher viel mehr Platz auf der Karte, sage ich mal, weil die Wörter ja viel kleiner sind, und so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das Wort auf die Straße darauf bekommt, als wenn man den ganzen Namen verwenden würde und das Ganze nachher fehlschlägt. Wenn man so eine Liste fertiggestellt hat, kann man die in die Datenbank packen, und Mapnik und Mipserver unterstützen das jetzt dann, muss man aber vorberechnen. Und bei Mapnik habe ich vor 2 Jahren eine Anpassung geschrieben an den älteren Ones, müssen wir noch irgendwie portieren, dass man das auch in Echtzeit machen könnte. Echtzeit hat natürlich das große Problem, wenn die Trennmuster vorher nicht optimal definiert sind, kann es natürlich zu zufälligen Fehlern kommen. Deswegen eine Vorgenerierung mit Qualitätskontrolle wäre natürlich gerade bei solchen Karten, die noch ein paar Jahre hängen und die eine Informationswirkung haben, sehr wichtig. Für Dortmund zum Beispiel Gibt es ungefähr 3.965 Straßennamen, wir haben die alle normiert und die Endungen rauswirft, bleiben ungefähr noch 2.800 übrig. Und wenn man die gegen die aktuelle Trennmusterliste wirft, mit ungefähr 500.000 Einträgen, hat man 1.306 sichere Trennungen. Das heißt, diese Trennungen sind okay, den muss man nicht mal manuell prüfen, aber es sind 1.500 unsicher. Das heißt, da kann die Trennung stimmen, aber weil das Wort vorher nicht drin war und kein ähnliches Wort drin war, kann das Ganze fehlschlagen. Das sind also meistens also spezielle Ortsnamen oder Eigennamen. Natürlich bleibt die Alternative, die haben wir nachher angewendet. Wir haben uns so einen kleinen GUI geschrieben, wo man halt dann auch, das ist sehr detailliert gewesen, weil wir weiterverwenden wollten, dass wir halt solche Sachen dann einfach forttrennen. Wir hatten das aufgeteilt ins große Team und die Sachen, die unsicher waren, haben wir dann manuell nachgetrennt und das Ganze wieder rückgespeist, damit wir bei der nächsten Iteration das Ganze anwenden können. Okay, ich bin durch.
Ja, vielen Dank für den sehr umfangreichen Vortrag in den 5 Minuten. Nächster Vortrag von Arndt zum Thema Verkehrsflussschätzungen aus statistischen Modellen.
Okay, also erstmal eine Korrektur aus statischen Modellen. Das ist ganz was anderes. So, jetzt muss ich hier. Ich finde mich hier nicht zurecht.
Du kannst doch verstanden
werden. Ja, genau. Ja, genau, bei Freitag. Verkehrsfluss. Das hat der Michael eben hingekriegt. Hier, yeah. Percentage. F5, F5, wir probieren es mal mit F5. Alles klar. Jo, bitte. Okay, also ich darf nochmal 5 Minuten reden, aber über ein ganz anderes Thema. Das ist kein ganz anderes Thema, weil das hat natürlich mit Fahrradfahren zu tun. Weil so ganz perfekt funktioniert das mit dem Fahrradrouting trotzdem noch nicht, weil in OpenStreetMap gibt es viel zu wenig Informationen über die Verkehrsbelastung von Straßen. Weil es ist ja alles nur so objektiv gemappt, da wird eine Hauptstraße eben nach ihrer administrativen Klassifizierung gemappt. Das ist eine Bundesstraße, das ist eine Kreisstraße, das ist eine Landesstraße. Aber ob das jetzt eine Kreisstraße ist, die irgendwo im Odenwald zwischen Hinterhofen, Kuckucksheim und Niedertupfingen fährt oder in einem Ballungszentrum, das steht da ja nicht. Und das ist aber ein wesentlicher Unterschied. Ja, einmal ist das irgendwie die Verkehrshölle und einmal ist das ganz toll zum Fahrradfahren. Das heißt, die Information, die fehlt einfach tatsächlich und die Frage ist, wo kriegt man die her? Ich meine, natürlich könnte man jetzt zu den Straßenbauämtern gehen, die haben ja wahrscheinlich die Daten aus Verkehrszählungen und irgendwas, aber das kriegt man dann nicht. Und die Frage ist, was kann man sonst machen? Um wenigstens eine Idee zu kriegen, ist die Straße jetzt viel befahren oder nicht? Und da ist mir so eine Idee gekommen, zeig mal dieses Beispiel hier, das ist in der Nähe von Limburg an der Lahn. Und hier habe ich 2 Landstraßen markiert, die in OSM beide Highway gleich also Kreisstraße sind. Und gut, ich kenne mich da zufällig aus und weiß jetzt, aha, hier fährt man nicht gern Fahrrad. Ja, während das hier, das ist eine von diesen verträumten Landstraßen. Aber wenn Sie sich jetzt die Karte mal anschauen, dann merken Sie ja, das können Sie der Karte ja eigentlich ansehen. Ne? Weil das hier ist ja offensichtlich ein Autobahnzubringer. Das geht hier auf die Schnellstraße, die geht hier auf die Autobahn. Das heißt, natürlich fahren die Leute da lang, dann ist hier noch ein Gewerbegebiet. Während wenn Sie die Straße hier gucken, was verbindet die denn? Also hier ist ein Ort, die kommen anders zur Autobahn. Hier aus Dern, die kommen auch anders zur Autobahn. Das heißt, diese Verbindungsstraße, es gibt keinen Grund, da lang zu fahren. Also außer wenn halt wirklich jemand jetzt von diesem Ort in diesen will. Aber das kann man ja vernachlässigen. Das heißt, jetzt hatte ich die Idee, man kann doch eigentlich der Karte ansehen, wo die Autos fahren, indem man ein statisches Modell macht. Man muss einfach nur eine ungefähre Vorstellung haben, wo wohnen die Leute, wo wollen sie hin und wo fahren sie lang. Und das kann man tatsächlich wenn man sowieso schon Routing macht, auch sehr einfach ausrechnen, weil man muss einfach nur Routing machen. Und zwar von der Autobahn, von jedem Punkt der Autobahn gleichzeitig in die Fläche. In einem einzigen Dijkstra-Routing-Schritt. Und dann erreicht man quasi jede Straße. Und habe jetzt hier versucht, sozusagen den... Nee, genau, das war noch das Modell, was ich eben erklärt habe. Das heißt, ich bin schon beim Algorithmus. Man erreicht quasi in einem einzigen Routing-Schritt ausgehend vom Autobahnnetz jede Straße und kann dann praktisch rückwärts zählen auf jeder Straße, immer wenn man in der Wohnstraße sich befindet, das den Landstraßen zuordnen, wo fahren die Leute lang. Und man hat dann relativ schnell für ganz Deutschland ausgerechnet nach diesem Modell, wo fahren die Autos. Und kann dann so ein Pseudo-Tag erzeugen für OSM und kann sagen, diese Landstraße hat Verkehrsdichte, Klasse so und so. Und das hätte ich Ihnen jetzt eigentlich gern gezeigt. Zumindest war das im November, als ich den Abstract eingereicht habe, meine Idee. Ich habe es leider nicht geschafft, das zu programmieren. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass es funktioniert. Und dass es das Fahrradrouting, also insbesondere das Roadbike-Routing für Rennräder, drastisch verbessern würde. Weil dann kann man eben vermeiden, dass man in diese Verkehrsfallen tappt, wo man da zwischen den LKWs plattgedrückt wird. Vielen Dank.
Jo, danke Arndt für den zweiten Lightning Talk. Und jetzt haben wir Ludwig Baumgart mit dem dritten.
Sie haben beim Frühstück sich sicher auch überlegt, bei dem schönen Wetter, geht's heim heute?
Das reicht.
Ich glaube, es gibt mehr Platz.
Bei mir geht's in welches Bundesland? Genau. Es ist ein GIS-Entwicklungsbereich, der sich sicher noch positiv entwickeln kann. Baden-Württemberg ist. Und ich dachte mal nach der FOSGIS in Heidelberg, dass das. Da sagte man mir, ja, die Grünen haben da was, also es ist, sind jetzt nur Anmerkungen, 5 Minuten und vielleicht auch ein bisschen politisch. Danke. Die Grünen hätten so was Tolles die Grünen Baden-Württembergs im Wahlkampfprogramm drin. Das habe ich mir dann vorgenommen, gelesen und dann kam ich nach Hause von der FOSGIS in Heidelberg, das war glaube ich 2010, oder? 11. Jetzt, ja, Sie kommen wahrscheinlich dran. Und es wurde dann tatsächlich auch das Ministerium Grün, was diese Geodaten unter sich hat in Baden-Württemberg. Das ist der Herr Bonde. Und dann habe ich immer darauf gewartet, dass dann diese Idee BWGIS, dass das irgendwie alles freigestellt wird. Aber es ist dann freigestellt worden. Das ist aber vermutlich nicht mir zu verdanken. Die OpenStreetMapper da unten kennen diese Karte und das ist vermutlich dem Joachim Kass zu verdanken, der da einen guten Draht zur Spitze des Landesvermessungsamts hatte. Und ich bin mit meinen Ideen, ich wollte mehr, ich wollte genauer werden und also an die Grenzsteine kommt man schon ran, aber das geht nur über die Gemeinden. Und diese Gemeinden sind für mich auch irgendwie der Schlüssel, sozusagen die Bürger zu beteiligen. Denn das, so wie ich das verstehe, ist, dass Bürger wollen gemeinsam geografisch initiativ sein. Ich habe mir dann diese Seite selber geholt und habe dann bin immer wieder auch mit den Ämtern in Baden-Württemberg intensiv im Kontakt, war dann auch auf dieser südbadischen Konferenz, wo die stehen wegen Inspire sehr unter Druck, Inspire-konforme Datenhaltung, und ja, letztlich sind die Gemeinden, wenn die Datenhaltung in den kleinen Gemeinden überall im Land, das ist hier ja genauso, die sind die, die es am schwersten haben, weil sie auch mit GIS nicht umgehen können, glaube ich. Und für mich ist, um jetzt konkret zu werden, weil ich dann hier einen Weg mit Schülern, ich war früher an der Freien Waldorfschule und war dann auch im Friedrich-Hecker-Gymnasium tätig mit GIS, mit QGIS, und musste feststellen, wir haben dann damals einen Weg vermessen, und jetzt hätte ich gerne mal nicht diese Seite, sondern, denn ich habe am Innenministerium dann da ein Bindestrich dazwischen. Und wir sind ja an einer EU-Außengrenze da unten am Bodensee, aber das verstehe ich als Europa. Also mal wenn Sie auf diese Seite gehen könnten. Das ist deswegen interessant, weil die Schweizer in Schaffhausen, der Kanton Schaffhausen hat vor einem Jahr alles freigestellt. baum-gart.eu. Und alles freigestellt ohne irgendwelche Bedingungen. Und da gibt es dann auch eine kleine deutsche Exklave, eine Insel umgeben von Schweizer Gebiet, ringsherum wunderbare Karten von den Schweizern, alles frei in Schaffhausen. Und dann für dieses Büsingen, dann diese Maps4BW, die ein einziges Mal gezogen worden ist und nie mehr ein Update kam. So dass der Weg der Schüler auch noch nicht drin ist. Und wenn Sie mal da gehen würden, bitte auf Bild mit Minister, das war dann der Verkehrsminister, nicht der Minister Bonde, der das LGL unter sich hat. Nee, nicht da drauf. Steislinger Ortsplan. Meine Zeit ist nämlich um gleich. Und das geht dann auf die QGIS Cloud, und meine Idee ist, das sozusagen den Gemeinden anzubieten. Das habe ich gemacht, und das ist hier mein Heimatort, aber 5 andere Gemeinden wollen das auch. Und da bräuchte ich OpenStreetMap, weil in dieser Maps4BW als Hintergrund darf man ja verwenden. Schöne Karte, super, auch die Hausnummern, alle drin. Aber wenn man dann auf die entsprechende OpenStreetMap-Karte, haben wir jetzt keine Zeit mehr, die ist auf ein bisschen weiter unten auf dieser Page, dann geht, dann sieht man, dass da Hausumrisse in OpenStreetMap viel aktueller sind, hier in dem Ort, als in dieser amtlichen Karte Maps4BW. Aber die Maps4BW weiß niemand im Landesvermessungsamt, wo die wirklich gemacht wird. Gut, das BKG ist, glaube ich, auch jemand, der da öfter mal da ist. Die Sachen sind kompliziert, ich bin da vorsichtig, ich möchte keine Schuld zuweisen, aber ich biete das an mit dem Hintergrund und mit OpenStreetMap-Hintergrund, und dann können die Bürger vergleichen, und ich denke, das hat dann eine eigene Dynamik, hoffe ich.
Okay.
Vielen Dank.
Danke, Ludwig Baumgart, für den Vortrag. Und jetzt haben wir die 2 Spontanvorträge. Den ersten von Peter Barth zu Google Summer of Code in OSM und den zweiten von Konstantin Müller zu Mapping in Spitzbergen. Zunächst Peter. Der Habuchs.
Ja. Gut. Nein, ich habe keine Präsentation, keine Folien vorbereitet. Ist eigentlich nur ein Spontanvortrag zu Google Summer of Code. Ein kleiner Aufruf. Wir haben die letzten 2 Jahre es nicht geschafft, uns anzumelden. Hat leider zeitlich nicht geklappt. Dieses Jahr sind wir wieder dabei, haben wir als Organisation angenommen worden und können damit verschiedene Projekte machen. Jetzt habe ich schon ein bisschen rumgefragt. Also wir haben viele Projektideen auf der Wiki-Seite stehen. Wir haben auch schon viele Studenten, die sich angemeldet haben. Es kann aber nie schaden, wenn man mehr Projektideen und mehr Studenten hat. Daher, wenn jemand noch eine gute Projektidee hat und Mentor sein will, kann man sich immer noch auf die Wiki-Seite draufschreiben. Die Anzahl der Projektideen, die auf der Wiki-Seite stehen, wird dann auch von Google herangezogen, um zu entscheiden, wie viele Slots das wir bekommen, also wie viele Projekte wirklich finanziert werden. Das habe ich gestern schon mit einigen Leuten gesprochen, gab unter anderem auch etwas Kritik, dass die Studenten ja, kommen, die 5.000 Euro abgreifen und danach mit OpenStreetMap nichts mehr zu tun haben wollen. Daher auch speziell an die OpenStreetMapper, die jetzt noch Studenten sind, Aufruf, meldet euch. Ihr müsst auch nicht ein Projekt nehmen, das auf der Wiki-Seite steht, sondern ihr könnt eure eigene Projektidee einbringen. Ihr könnt auch bei der Bewerbung als Student jederzeit komplett neue Projektidee anbringen und sagen, das ist sowieso, da arbeite ich dran, das würde ich bei Google Summer of Code einbringen. Gibt euch ein bisschen Prestige, wird man bekannt, kriegt man 5.000 Euro und wenn ihr zudem kein Geld braucht, dann freut sich sicher auch der Foskes oder die OSMF darüber, wenn ihr das danach wieder weiterspendet. Somit nochmal Aufruf, wenn ihr Student seid oder jemand kennt, der ein Projekt hat, meldet euch entweder auf der OSM-Dev-Mailingliste oder im IRC mit eurer Idee. Und wenn ihr darauf keine Lust habt, könnt ihr euch direkt bei mir melden und dann das damit besprechen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Peter, für den Vortrag. Und jetzt zum Abschluss von Konstantin Müller was zum Mapping, was wir eigentlich als OSMler tun sollten und worum es hier auf der Foskes eigentlich eher wenig geht.
Okay, ich wärme eigentlich bloß ein bisschen den Blog-Eintrag, den ich vor anderthalb Jahren geschrieben habe, noch mal ein bisschen auf und gebe ein paar Updates und fasse das zusammen. Und zwar um Mapping auf Spitzbergen. Spitzbergen ist so eine Inselgruppe im Norden. Das sieht in etwa so aus. Also da oben sind die. Das ist aber nicht wirklich größer als Deutschland, glaube ich. Das ist halt so die Mercator-Projektion, sieht mal im Norden ganz groß aus. Ja, sieht so aus. Ich bin da drauf gekommen, weil ich ein bisschen mit Satellitenbildern und rumgespielt habe und irgendwann festgestellt habe, ja, in dem Datensatz, den ich da gerade habe, da ist Spitzbergen gar nicht mit drin und habe dann mir so geguckt, was gibt's denn da für, wie sieht das denn da eigentlich aus und warum ist das da nicht drin? Und ja, so sieht's eigentlich da aus. Ist relativ langweilig, eigentlich gibt's da nur Schnee und Geröll. Weil es so weit nördlich ist, ein paar Leute wohnen da, aber für OSM interessiert es mich ja, wie sieht's von oben aus. Hab dann auch schnell festgestellt, dass die Küstenlinien relativ schlecht da gemappt sind und dachte, ja, da kann man was machen. Es gibt ja die Landsat-Bilder. Landsat, das ist im Prinzip ein amerikanisches Satellitenprogramm und die ja fotografieren halt irgendwie die ganze Zeit die Erde von oben und die Bilder stehen halt unter einer freien Lizenz oder Public Domain, die da rauskommen. Und es hat den Vorteil, dass die relativ häufig da drüber fliegen oder es gibt dann halt im Gegensatz zu Luftbildern, wo halt irgendwie muss ich jetzt ein Flugzeug starten und irgendwie rüberfliegen, das macht da in der Region keiner oder wenn mal einmal in 10 Jahren oder so. Und die haben halt eigentlich in den Landsat-Daten eine weltweite Abdeckung und ich glaube so alle 2 Wochen oder so gibt's Bilder davon. Da habe ich gedacht, ja, da muss ja von Spitzbergen auch was geben. Und das war auch kurz nachdem die neue Mission Landsat 8 da gerade gestartet war und ganz neue Bilder. Und dachte so, ja, muss es ja was geben. Jetzt haben wir das Problem, das ist so weit nördlich, das halbe Jahr ist es da dunkel. Und ja, den Rest des Jahres sind Wolken da und ja, das sieht dann halt so aus. Ich habe Satellitenbilder, auf denen ich, ja, es ist alles weiß, weil da liegt Schnee, auch im Sommer noch. Ich habe Meereis und es ist für mich halt irgendwie nicht wirklich ersichtlich, wo ich da mappen kann. Und dann muss man sich so ein bisschen die Satellitenbilder rauskrümeln und es gab so einen Datensatz, so Spätsommer, wo man ein bisschen mehr erkennt. Und dann habe ich mir das irgendwie in JOSM reingeladen, mit ein paar Umwegen will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und dann habe ich dann solche Küstenlinien, die sehen dann so aus oder so. Das sind irgendwelche alten Importe, gut, das ist jetzt hier schlecht zu erkennen. Und hier ist mal so ein Beispiel, dass ich dann halt die Küstenlinien nachgezogen habe. Also auf der rechten Seite, das Gelbe sind so, die ich nachgezogen habe. Und auf der linken Seite das, was bis dahin in den Daten drin war. Das sind ein paar neuere Satellitenbilder, weil der ist ja jetzt auch schon eine Weile oben und da gibt's mittlerweile echt gute Bilder. Aber es ist halt eine Menge Arbeit, weil das sind halt echt einige tausend Kilometer Küstenlinie und ich weiß nicht, die Punkte, die man jetzt hier sieht, die ich noch nicht nachgezogen hatte zu dem Zeitpunkt, lagen dann halt so echt auch einige so 10 Kilometer auseinander und ja 5 Kilometer von der Küste, von der eigentlichen Küstenlinie weg. Und es gibt immer noch so ein paar Probleme, weil ich habe da trotzdem noch relativ viel Schnee und Eis drin, jetzt auf dem Bild nicht, wo es halt oft nicht ersichtlich ist, wo die Küstenlinie ist. Genau. Aber ist relativ spannend, da mal irgendwie sich andere ja nicht so gemappte Punkte der Erde mal anzugucken und zu gucken, wie es da aussieht. Ja.
Jo.
Danke für diesen abschließenden Vortrag in der Lightning Talk Sessions mit der Anregung für alle, map doch mehr auch in den exotischeren Gegenden der Welt. Und ich freue mich vor allem, dass wir noch jetzt relativ spontan ganze 5 Lightning Talks für die letzte Lightning Talk Session hier gefunden haben. Damit gehen wir in die Pause und sehen uns dann nachher hier wieder.